Willkommen zum New Work Chat Podcast von meinem Vater.
Heute mit Tobias Hagenau von AWORK. Viel Spaß!
Können wir nicht Arbeit einfach so gestalten, dass wir wirklich nicht nur die monetäre Produktivitätsmotivation aus unserer Arbeit rausziehen, sondern wirklich ernsthaft im Tiefen gerne das machen und begeistert sind dafür? Der Grundgedanke der New Work Bewegung, die ja, also das Thema, der Begriff New Work hat ja mittlerweile so einen esoterisch negativen Unterklang bekommen. Das ist einerseits gut, weil da wird auch viel Esoterik betrieben im Namen von New Work, da halte ich wenig von. Aber der ursprüngliche Grundgedanke dieser Bewegung, ich glaube, der ist immer noch absolut zentral und wir können es uns, glaube ich, leisten, Arbeit so zu gestalten, dass sie uns erfüllt.
Und damit moin und schöne Grüße aus Rostock City. Herzlich willkommen zurück zum New Work Chat, dem Podcast für die neue Arbeitswelt. Mein Name ist Gabriel Rath. Ich hoste das hier seit 2018. Ich liebe es, gute Fragen zu stellen, und zwar denen, die selber mit Leidenschaft zu ihrer Arbeit gehen und die ihre Arbeit gewissermaßen auch selbst gestalten und die gerne was ausprobieren. Ich frage gerne nach, wie sie dazu gekommen sind. Ich möchte wissen, was nicht geklappt hat. Mich interessieren natürlich auch die Hürden und die schwierigen Phasen und natürlich auch die Visionen. Was glauben die Leute, mit denen ich hier sprechen darf? Wie wird es werden und was können wir dafür tun? Ich bin ja, wie gesagt, Vater von 3 Töchtern und ich glaube, wir haben auch alle eine Verantwortung, jetzt etwas zu tun, damit diese Arbeitswelt, die gerade so im Umbruch ist, menschenfreundlicher wird. Das passiert nicht von alleine, da müssen wir alle mit ran, glaube ich. Da dürfen wir alle mit ran, ist ja auch eine Riesenchance. Und ich freue mich sehr, dass wir heute auch wieder jemanden zu Gast haben, der sich viele Gedanken darüber macht, wie Arbeit etwas Menschenfreundliches sein kann. Tobias Hagenau ist bei mir zum zweiten Mal bereits. Er ist Gründer und CEO von AWORK, einem Software-Startup aus Hamburg City. Sie haben ein wunderbares Projektmanagement-Tool entwickelt. Es hilft euch und eurem Team oder auch euren Teams gut zusammenzuarbeiten, denn man hat dort nicht nur alle Projekt-To-Dos mit drin, sondern man sieht eben auch sehr transparent, wer gerade an welchen Dingen dran ist und kann so sich sehr viel Zeit sparen. Ich selber liebe diese Tools und glaube, gerade in einem hybriden Zeitalter ist es wichtig, sich damit zu beschäftigen, und dann diskutieren wir vielleicht auch ein bisschen weniger über den Ort. Heute geht es über die interessante Story, die man bei AWORK in den letzten 2 Jahren genommen hat. Wie hat man diese krisenreiche Zeit gemeistert? Wie hat man es geschafft, attraktiv zu bleiben für Talente? Man sucht natürlich Entwickler und Entwicklerinnen, und die sind natürlich nicht so leicht zu bekommen. Das heißt, wie hat man das Produkt weiterentwickelt, internationalisiert? Darüber sprechen wir, und wir reden natürlich auch über die Frage, was das mit Glück zu tun hat. Denn bei AWORK hat man den Work Happiness Report erstellt, gemeinsam mit Apinio. Wir schauen uns heute die Ergebnisse an. Und wer möchte nicht happy bei der Arbeit sein? Also ich glaube, das interessiert uns am Ende des Tages alle. Ich wünsche euch gute Unterhaltung und viel Spaß von Hansestadt zu Hansestadt, von Rostock City nach Hamburg City, einmal rüber, und wir hören uns dann später nochmal wieder. Und damit moin und willkommen zurück zu meinem Podcast New Work Chat. Freue mich sehr, dass Tobi wieder da ist. Schöne Grüße aus Rostock.
Moin, moin zusammen. Hi Gabriel, schön wieder da zu sein aus dem spätsommerlichen Hamburg. Und wie?
Ja, es ist nochmal so richtig warm geworden. Hier die letzten warmen Tage hatte man gar nicht mehr mit gerechnet, oder?
Der Sommer verabschiedet sich mit Feuerwerk.
Ja, aber wenn die Sonne scheint, dann hat man doch gleich bessere Laune. Auch bei der Arbeit, nicht wahr, Tobi?
Ich finde, das merkt man immer sofort, wenn hier so ein bisschen noch sommerlicher Wind durchs Office weht und alle Zoom-Hintergründe haben noch so ein bisschen den Balkoncharme. Da merkt man sofort, dass alle ein kleines bisschen besser drauf sind.
Ja, und ums besser drauf sein, auch gerade bei der Arbeit, geht es natürlich auch hier im Podcast. Schön, dass du wieder da bist. Vor 2 Jahren warst du ja schon mal hier. Ich habe nochmal nachgeschaut, Folge 133 war das im Oktober 2022, mitten in der Pandemie, als wir so lernten, mit vielen digitalen Tools auch mal nochmal ganz neu umzugehen. Und seitdem ist viel passiert. Wir wollen natürlich heute schauen, wie hat sich AWORK weiterentwickelt? Was habt ihr kulturell bei euch unternommen? Und am Anfang darfst natürlich auch du dich nochmal vorstellen, sodass meine mittlerweile 11-jährige Tochter versteht, was du tust, denn sie spricht hier immer noch das Intro
ein. Okay, das heißt, man kann immer komplexer werden über die Jahre, wenn man ab und zu mal bei dir ist.
Ja, du kommst einfach mindestens alle 5 Jahre wieder und dann schauen wir mal, wie sich das entwickelt.
Aber es ist bei uns eigentlich ganz einfach erklärt. Also ich bin Tobi, der Mitgründer und CEO von AWork. Und AWork ist ein Tool, das Teams unterschiedlichster Art, viele davon Agenturen und Beratungen, dabei hilft, ihre Arbeit zu organisieren. Und was heißt Arbeit zu organisieren? Man kann bei uns Projekte anlegen, die mit Aufgaben, Zeitplänen und so weiter ausstatten, damit man weiß, was bis wann fällig ist. Man kann diese ganze Arbeit direkt in AWork mit seinen Kunden, Partnern, Freelancern teilen, also auch mit den Leuten, die nicht nur im eigenen Unternehmen sind, zusammenarbeiten und den Status nachverfolgen. Besonderes Spezialgebiet, wir sind eigentlich das einzige Tool, was im Fokus wirklich die Planung sich anschaut. Wenn man sich vorstellt, ich bin eine Agentur, ich muss wissen, wer macht Montag um 9 genau welches Design von mir aus für welchen Kunden, dann ist AWork eigentlich das einzige Tool, mit dem man das sinnvoll machen kann und gleichzeitig sagen kann, kann ich in 3 Monaten eigentlich noch ein neues Projekt mit aufnehmen, habe ich noch genügend Kapazität und Zeit frei, basierend auf allem, was man dafür so braucht. Und darauf sind wir spezialisiert und das machen wir jetzt mittlerweile seit einigen Jahren. Wir sind ein Team von ungefähr 50 Leuten mittlerweile, davon 2 Drittel in und um Hamburg und 1 Drittel über die ganze Welt verteilt, von Brasilien bis Italien. Ja, vielleicht das mal so als kleine Intro.
Ja, jetzt waren wir hier schon mittendrin mit USP-Alleinstellungsmerkmal. Ich komme ja auch aus dem Marketing und kenne das alles. Was würdest du eigentlich sagen? Was ist wichtiger, ein richtig gutes Produkt zu haben oder ein richtig gutes Marketing? Was würdest du sagen?
Was ist wichtiger, kann ich gar nicht so genau sagen. Wir sind in einem Markt, der super voll ist. nicht in so einem typischen, noch niemand hat dieses Produkt oder diese Art von Produkt jemals gebaut, Markt, und ich kann mich völlig austoben. Ich muss eigentlich nur sagen, dass ich der Erste und Einzige bin in diesem Markt und dann haben die Kunden keine Wahl. So ist es bei uns nicht. Es gibt viele Projektmanagement-Tools da draußen und auch einige wirklich gute. Also wir haben große Mitbewerber wie Asana, Monday, ClickUp und so weiter aus dem Silicon Valley, internationale Companies mit sehr, sehr tiefen Taschen, mit tollen Produkten, mit gutem Marketing. Da kann man nicht einfach sagen, hey, wir sind auch in dem Markt, wäre gut, wenn ihr AWork ausprobiert. So, schön wär's.
Das reicht wahrscheinlich nicht ganz. Ne?
Wir müssen schon auch ein bisschen laut sein, das Branding dazu muss funktionieren, muss passen. Wir müssen auf einfache Art und Weise unseren Kunden erklären, warum es Sinn ergibt, AWork auch eine Chance zu geben. Sonst können wir gar nie mit unserem Produkt überzeugen. Wenn es nur 1-2 Produkte gibt in einem Markt, dann kann man davon ausgehen, dass man getestet wird. Aber wenn man in einem Markt ist wie unserem, kann man davon ausgehen, grundsätzlich wird man nicht getestet, sondern grundsätzlich werden die 2, 3, 4, 5 größten, lautesten, stärksten Marken getestet. Und wenn man gar nicht erst in dieses erste Auswahlset der Kunden kommt, dann kann das Produkt noch so perfekt sein. Man kommt gar nicht erst in die Auswahl. Das heißt, wir müssen es irgendwie schaffen, so präsent zu sein und dadurch auch das Ganze so bunt und laut und für unsere Zielgruppe passend zu formulieren, dass sie Lust haben, uns mit den anderen zu testen. Und dann können wir mit unserem Produkt punkten. Und das ist natürlich ein bisschen speziell, wenn man in einem Markt ist, der einfach nicht leer ist. Dann geht es aus meiner Sicht nur so und dann braucht man beides. Man wird halt mit den Großen verglichen, deswegen braucht man auch ein Produkt, was dann bestehen kann und dann eben auch wirklich sich abgrenzt. Aber man muss es auch so verpacken, dass es attraktiv genug ist.
Ja, eigentlich ist es doch so ein bisschen wie eine Podcast-Welt, oder? Also das ist jetzt ein Independent-Podcast und dann gibt es diese großen Mainstream-Podcasts, das sind oft diese Duos, ja, wie Lanz und Precht und Felix Lobrecht, Tommy Schmidt und so weiter, die dann mit großen Budgets im Rücken und großen Partnerschaften von Spotify und Co. da in den Markt gepusht werden. Und dann gibt es halt Leute wie mich, wie den New Work Chat Podcast, und wir machen das halt independent mit Liebe zum Produkt. Aber ich sag mir immer, mit Konsistenz, mit Passion und Persistence, so Neudeutsch, das sind ja so die 3 Ps, auf die es mir immer ankommt, dann kann man, glaube ich, mit einem langen Atem schon was schaffen. Und das bilde ich mir einfach ein, hören die Leute auch raus.
Das ist total wichtig. Und gerade in so einem Markt wie unserem ist es ehrlich gesagt auch die Daseinsberechtigung. Und ich glaube, das wird bei dir nicht anders sein. Jemand, der einfach sehr allgemein sich gerne mit einem grundsätzlichen Themenbereich Gründung als Podcast beschäftigt, hört vielleicht auch erstmal bei einem von den Großen rein. Aber dann gibt es irgendwo eine Nische, wo man sagt, aber da gibt es Leute, die haben noch einen etwas anderen Bedarf und die haben Lust, sich anders mit einem Thema auseinanderzusetzen, was es nun mal nur bei mir gibt. Das sind vielleicht weniger, aber die sind dafür richtig treu. So ähnlich ist das mit unseren Usern ja auch. Wir haben eben User, die haben einen ganz besonderen Anwendungsfall. Projektdienstleister sind das im Wesentlichen, also Leute, die Projektarbeit für Kunden machen. Und die finden bei uns eine Zusammenstellung von Features in einer Anwendung, die wirklich genau diesen Anwendungsfall viel, 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 viel besser macht als die anderen. Für viele andere mag es irgendwie vergleichbar, austauschbar, egal sein, aber es gibt genau eine Gruppe, für die ist es nicht egal, sondern für die ist es der Unterschied zwischen, wow, das funktioniert und ja, ich komme auch irgendwie zurecht. Und da liegt der Kasus Knacktus und deswegen, klar, wir beobachten das super genau.
Ja, und dann lass uns doch nochmal in deine Story reinschauen. Natürlich sei an der Stelle hier nochmal empfohlen, der letzte Podcast, den wir aufgenommen haben, da ging es auch schon so ein bisschen um deine Geschichte, aber für die, die heute neu am Start sind, gib uns doch mal so ein bisschen Einblick. Wo kommst du her? Was hat dich so geprägt? Wie kamst du zu deinem Thema?
Gern. Ich bin so ein bisschen durch Europa getourt. Ich bin geboren in Deutschland, war aber lange in der Schweiz, 4, 5 Jahre fast, war in Schweden 7 Jahre, habe in Hamburg studiert, bin eigentlich Ingenieur, ich habe ein Produktionsingenieurstudium hinter mir und habe während des Studiums aber gemerkt, ich werde nie praktizierender Ingenieur, das ist mir zu repetitiv auf Dauer. Es hat mich am Ende nicht so begeistert, wie ich mal irgendwann dachte, als ich angefangen habe. Und habe dann mich schon damit auseinandergesetzt, was mache ich denn stattdessen? Dachte dann mal, ich werde Unternehmensberater, habe viel Zeit während des Studiums mit Unternehmensberatung verbracht, meine Mitgründer kennengelernt und dann jetzt vor mittlerweile fast 15 Jahren haben wir zum ersten Mal zusammen gegründet. Man muss auch sagen, in der Situation, da haben wir es echt einfach drauf ankommen lassen. Wir hatten nicht so viel zu verlieren direkt nach dem Studium. Wir haben gedacht, wenn wir das jetzt 6 Monate machen und dann stellen wir fest, das ist Käse, dann haben wir nicht viel verloren. Dann lassen wir uns halt doch irgendwo anstellen, werden wir doch alle Unternehmensberater und dann ist außer Spesen nichts gewesen. Aber irgendwie hat es dann doch ganz gut funktioniert. Und wir haben unser Business HQ Labs, das wir damals gegründet haben, fast 10 Jahre lang gemacht. Ich habe erst mit Code entwickelt und dann habe ich den kürzesten Strohhalm gezogen und bin in den Sales gewechselt, habe dann wirklich Cold Calling gemacht eine Zeit lang mit einem Team von, ich glaube, in Spitze mal 6 Leuten.
So wäre das grundsätzlich interessant für Sie.
Ja, genau. Hallo, Hagenau mein Name. Und vor allem muss man dazu wissen, unsere erste Zielgruppe waren Maschinen- und Anlagenbauer. Das heißt, auch nochmal eine konservativere Zielgruppe als die Projektdienstleister, für die wir heute arbeiten, so Agenturen und so. Das heißt, es war wirklich, Hagenau, mein Name, schönen guten Tag. Ich würde Ihnen gerne eine neue Software vorstellen, dürfte ich mal vorbeikommen. Und wenn das funktioniert hat, bin ich ins Auto gestiegen und ins Gewerbegebiet von Buxtehude gefahren und habe das da gezeigt. Naja, und dann bin ich ins Marketing gewechselt und dann über 10 Jahre haben wir man weiß nicht so genau welche Rangliste, aber eins der größten ERPs für Agenturen in Dach gemacht und das 2021 verkauft. Und direkt wieder gegründet mit AWORK, die gleichen beiden Mitgründer und auch einen ganzen Teil unseres Führungsteams haben wir direkt wieder gegründet und seitdem machen wir AWORK und sind mittlerweile eben wieder so 50 Leute. Genau. Und ja.
Also wenn du eine Sache rückblickend anders machen könntest, welche wäre das, Tobi?
Also ich muss sagen, in unserer ersten Gründungsphase, da haben wir auch super viele einfach so ganz im Nachhinein ganz typische, wir machen das zum ersten Mal, Dinge fürchterlich gemacht. Also, ich weiß nicht, die erste Technologie, das lief ungefähr so, einer Mitgründer und ich saßen am Unitisch und haben überlegt, welche Technologie nehmen wir denn jetzt? Ja, was können wir denn? Ja, diese eine, ja okay, dann lass das machen. Und damit war die Technologieentscheidung für 5 Jahre gefallen. Wenn man sauber drüber nachdenkt, würde man es anders machen. Aber wenn ich wirklich eine große Sache für mich selber ändern würde von der Einstellung her, dann das Ganze eben nicht so angehen wie, wir machen das jetzt mal 6 bis 12 Monate und dann ist wieder gut, sondern von vornherein mit der Erwartung daran gehen, hey, wir machen das jetzt für 10 Jahre. Das ist kein Sprint, sondern das ist jetzt ein Beruf. Und wenn das läuft, dann dauert das wirklich, wirklich lange, bis wir wieder was anderes machen. Und ich glaube, das hätte viele Herangehensweisen, wie ich auch wirklich mein Privatleben organisiere, wie wir unsere Teams aufbauen, wie einfach Gründungsleben funktioniert, wirklich fundamental geändert. Aber die Weitsicht hatte auf jeden Fall niemand damals von uns. Und das würde ich heute, da würde ich anders rangehen. Sind wir dieses Mal auch anders rangegangen.
New Work Chat Werbung.
Support für diesen Podcast kommt von OpenUp, der All-in-One-Plattform für mentales Wohlbefinden und mentale Gesundheit. Immer mehr Arbeitgeber merken, wie wichtig das ist, mentale Gesundheitsprogramme und Angebote zu schaffen für die Mitarbeitenden. OpenUp ist so eine Plattform, die ihr euch da unbedingt mal anschauen solltet. Ich selbst habe in der Vergangenheit das ganze Thema Mental Load, also Stress und Belastungen mit mir selbst ausgemacht und so geht es, glaube ich, vielen, aber das ist nicht unbedingt ein guter Weg, denn man kann sich ruhig auch mal Hilfe holen und OpenUp bietet nicht nur eine Plattform, um sich zu informieren, sondern eben auch PsychologInnen, in mehr als 30 Sprachen sind sie dort und man kann ganz einfach eine Session buchen und unterhält sich dann mal mit jemandem, der sich damit auskennt und einen da ein Stück begleiten kann. Das ist eben eine gute Idee, denn die Mitarbeitenden sehen sich heute, glaube ich, steigendem Stress ausgesetzt. Wir sehen das in den Studien. Die Arbeitsbelastung geht nach oben und darauf sollten wir reagieren, indem wir unsere Mitarbeitenden was Gutes anbieten. Schaut euch das mal an auf openup.de/unternehmen. In den Shownotes ist das Ganze selbstverständlich auch verlinkt.
Werbung Ende.
Jetzt hast du schon zweimal gegründet, hast vielen was voraus. Was würdest du denen empfehlen, die das jetzt vor sich haben, die es sich vielleicht schon vorgenommen haben zu gründen?
Tut so, als wenn das Projekt 10 Jahre dauert und trefft dann die Entscheidungen für, mit wem ihr 10 Jahre zusammenarbeiten wollt, für welche Kunden ihr die nächsten 10 Jahre arbeiten wollt, welches Produkt euch nicht nur jetzt gerade 6 Monate begeistert, sondern im Zweifelsfall 10 Jahre begeistert und trefft so die Entscheidungen. Ich glaube, dann werden sie besser und man wird erfolgreicher und, das hattest du ja auch schon angesprochen, man wird, glaube ich, auch glücklicher damit.
Ja, Glück und Arbeit ist auch nochmal ein interessantes Thema. Es gibt natürlich die, die ihr Glück in der Arbeit suchen, die auch posten, I love my job, sowas, die das allen erzählen, die da voll drin aufgehen, die viel arbeiten. Es gibt aber auch viele Leute, die ich auch kenne, die total zufrieden sind mit ihrem 9-to-5-Job, die ihr Glück in der Family haben, im Ehrenamt, mit den Freunden was unternehmen. Also jeder macht das ein bisschen anders und mich würde mal interessieren, welchen Stellenwert Arbeit für dich hat. Also ich kann mir vorstellen, das hat auch viel mit dir und deiner Entwicklung zu tun, mit Lernen und mit Zukunft gestalten, aber ich bin gespannt, was du sagst. Also was ist Arbeit für dich? Wie hast du es für dich auch entdeckt?
Da sind, glaube ich, zwei Fragen in einer. Vielleicht erst die letztere, wie habe ich Arbeit kennengelernt? Ich habe im Studium wirklich die unterschiedlichsten Jobs auch gemacht, von Masterarbeit in der Beratungssparte in einem großen Konzern, so auf der Vorstandsetage zu irgendwo im Handwerk und in der Produktion gearbeitet. Ganz wirklich total wilde Kombination. Und am Ende für mich aber festgestellt, viele von den Arbeitsmodi sind einfach nicht meins. Das eine hat zu wenig Gestaltungsoptionen, das andere ist mir einfach kulturell zuwider und irgendwie so sehr in so Konzernklima, ich sage nicht mal Konzernstrukturen haben, glaube ich, viel Gutes, aber dieses Klima, was ich da kennengelernt habe, war nicht meins.
Das ergibt sich ja oft auch aus der Struktur.
Ja, und aus dem Selbstverständnis für Arbeit, für Mitarbeitende, für was es heißt, in einem Team zu arbeiten, das hat einfach viel Konsequenzen. Genau, und das sind Dinge, und das hat aber ein bisschen gedauert, das dann auch zu verstehen, dass als Gründungsteam wir die Möglichkeit haben, unsere Company dann wirklich auch gezielt anders zu gestalten. Ich glaube, wir sind am Anfang auch daran gegangen und haben dann gemerkt, ja, okay, die Company entwickelt sich jetzt halt irgendwie so, wie halt die Entwicklung das so mit sich einherbringt. Und es hat ein paar Jahre gedauert, um zu verstehen, wir können das auch wirklich ganz, ganz gezielt machen und gezielt ein Klima und ein Team schaffen, das uns irgendwie auch Erfüllung mitbringt und nicht nur Geschäftserfolg. Und die andere Frage, was habe ich dann für eine Beziehung zur Arbeit? Ich arbeite gerne, ich mache meinen Beruf gerne, ich stehe voll hinter unserem Produkt und unserem Team und ich sage immer, einer der größten oder der größte Luxus zu gründen ist, dass man sich so gut wie aussuchen kann, mit wem man zusammenarbeitet. Das ist einfach so ein unfassbares Luxusgut, wenn man gerne arbeitet, das so gestalten zu können. Das finde ich großartig. Und du hast auch gesagt, man muss so ein bisschen schauen, dass man sich nicht in der Arbeit verliert. Ich finde es auch okay, wenn man sich mal in der Arbeit verliert. Andere Leute verlieren sich in anderen Dingen. Das ist auch okay. Ich finde immer, not all who wander are lost. Man darf ruhig mal irgendwo so tief eintauchen, dass man mal eine Weile alles andere links liegen lässt. Und für manche ist es die Arbeit.
Ja, solange man irgendwann wieder auftaucht.
Man muss irgendwann halt wieder auftauchen, genau.
Ja, das wäre gut.
Und wir verbringen ja viele von uns, nicht ganz alle, aber wirklich viele von uns im mittleren Alter, verbringen einen Großteil ihrer wachen Lebenszeit mit der Arbeit. Und da finde ich es manchmal erstaunlich, wie wenig Ambition an es erfüllt mich und macht mich glücklich Menschen dann für diese Arbeit und damit für ihre Lebenszeit entwickeln. Das finde ich erstaunlich. Und auch wie viele Externe dann argumentieren, ja, am Ende, es muss alles irgendwie produktiv sein und wir müssen Ergebnisse und das muss alles erwirtschaftet werden und ist doch einfach völlig egal und dann geht man nach Hause und dann geht's wieder. Das finde ich wirklich, erstaunlich.
Ja, wir haben ja viel über New Work diskutiert die letzten Jahre. Das ist jetzt ein bisschen in den Hintergrund geraten, zumindest auch alles unter dieser Überschrift. Aber es bleibt natürlich spannend, was wir mit Arbeit verbinden, ne? Auch in diesen Gegensätzen, die wir so täglich erleben. Also wie unterschiedlich die Wünsche dazu ja auch sind.
Und ehrlich gesagt, glaube ich, da liegt auch noch eine Verbindung zu einer ganz anderen Diskussion, liegt da irgendwo tief begraben. Und zwar ist ja im Moment zu Recht auch in der öffentlichen Diskussion viel das Thema, einerseits haben wir irgendwie eine ganz starke öffentliche Diskussion, können wir die Arbeitszeit verkürzen, können wir weniger, komfortabler, wie auch immer arbeiten, können wir es allen rechter machen. Und auf der anderen Seite zu Recht die Erwiderung, ey, hört mal zu, Leute, wenn wir unseren Wohlstand weiter so ausgeben wollen, dann muss ihn irgendjemand auch verdienen. Und wenn keiner mehr den Hintern hochkriegt und irgendwie bereit ist, auch mal hart und diszipliniert zu arbeiten, dann können wir uns noch so auf die Hinterbeine stellen. Wenn wir es nicht verdienen, können wir es nicht ausgeben. Also jetzt reißt euch mal alle zusammen und geht arbeiten. Und die Diskussion polarisiert so stark und zu Recht, glaube ich, polarisiert die stark. Aber am Ende liegt doch zugrunde, können wir nicht Arbeit einfach so gestalten, dass wir wirklich nicht nur die monetäre Produktivitätsmotivation aus unserer Arbeit rausziehen, sondern wirklich ernsthaft im Tiefen gerne das machen und begeistert sind dafür. Der Grundgedanke der New Work Bewegung, die ja, also das Thema, der Begriff New Work hat ja mittlerweile so einen esoterisch negativen Unterklang bekommen in dieser Diskussion.
Das kann man wohl so sagen.
Und das ist einerseits gut, weil da wird auch viel Esoterik betrieben im Namen von New Work, da halte ich wenig von. Aber der ursprüngliche Grundgedanke dieser Bewegung, ich glaube, der ist immer noch absolut zentral und wir können es uns, glaube ich, leisten, Arbeit so zu gestalten, dass sie uns erfüllt und dafür sorgen, dass wir auch noch genügend erwirtschaften. Punkt.
Ja, und ich glaube, wir haben halt in den letzten Jahren viel darüber diskutiert, wie wir anders zusammenarbeiten können, vielleicht sogar ein bisschen kuscheliger. Und das hatte viel mit Komfortzone zu tun, ja, die Bällebäder, die Obstkörbe, diese ganzen New Work-Klischees. Und wir haben aber wenig darüber diskutiert, wie wir performanter zusammenarbeiten können, also erfolgreicher. Und ich glaube, am Ende ist es ja das, also die andere Seite, dieses zusammen etwas rocken, das ist doch das, was uns verbindet. Da brauchen wir ja nicht unbedingt ein Teambuilding und wir fahren irgendwo mal schön paddeln, sondern wir rocken zusammen ein Projekt und schauen stolz drauf, was wir geschafft haben.
Ja, absolut. Und absolut. Und ich glaube, das Grundverständnis, wir müssen ökonomisch erfolgreich sein, sonst wird das alles nichts, muss da bleiben. Und das muss auch allen klar sein. Das Anspruchsdenken, hey, nur weil ich irgendwo arbeite, muss mir irgendwie alles hinterhergetragen werden, ist fürchterlich destruktiv und hält uns davon ab, vorwärts zu kommen. Aber auf der anderen Seite auch das Verständnis, wir können und müssen Arbeit auch so gestalten, dass wir was davon haben, ist eins, würde ich mir wünschen, dass wir darüber viel, viel mehr reden.
Ja, und da lass uns doch gern mal ganz praktisch werden. Ich habe zum Beispiel einen Freund, der hat eine Handwerksfirma. Es geht um Klimatechnik und er sucht natürlich so wie viele gute Leute und in dem Fall auch wirklich Fachleute. Und dann hat sich jemand beworben und der hätte wirklich gut gepasst. Und die haben dann Gespräche geführt und stellte sich schnell raus, was diese Person sich da alles noch gewünscht hätte, nämlich unter anderem einen Dienstwagen, was eigentlich total unüblich war. Und hätte also mein Freund jetzt diesen Wunsch erfüllt, dann hätte das natürlich auch den anderen Mitarbeitenden erfüllen müssen, was finanziell leider total den Rahmen gesprengt hätte. Und dann ist es auch aufgrund noch von anderer Wünsche leider nicht dazu gekommen, was sehr schade war, weil der echt gut war und gut gepasst hätte, aber eben auch ein paar Anforderungen hatte, die mein Freund wiederum nicht erfüllen konnte. Und das ist doch genau das Spannungsfeld, in dem wir hier sind. Also wie erfüllen wir den Leuten individuelle Wünsche und wie sind wir aber auch auf der anderen Seite gemeinsam erfolgreich? Und das ist nicht einfach zu lösen, glaube ich.
Und das kann ich auch total nachvollziehen. Das geht, glaube ich, jedem jedem so, wenn man Leute gerne einstellen würde, aber merkt, die Ansprüche sind einfach, passen nicht, dann kommt diese Zwickmühle von ganz alleine. Ne? Und ich glaube, man muss ja auch sagen, in vielen Bereichen erlaubt der Arbeitsmarkt das nun mal im Moment, sich auszusuchen und solche Ansprüche zu haben. Und man wird eben Arbeitgebende finden, die diesen Ansprüchen nachkommen, damit sie Leute finden. Und dem gegenüber steht dann die Attraktivität des Arbeitsplatzes und der Arbeit. Und das ist immer noch ein Markt. Und er hat nun mal eine Marktdynamik, Angebot und Nachfrage. Und man kann als Team und als Unternehmen nur aus meiner Sicht zwei Dinge machen. A, dem eigenen Verständnis davon, wie wird bei uns im Unternehmen gearbeitet, treu bleiben. Und dann eben nicht sagen, hey, nur weil jetzt eine Person hier, die hätten wir gerne und die hat krasse Ansprüche, damit reiße ich dieses ganze Konstrukt, was heißt es, bei uns zu arbeiten, auseinander. Ich glaube, das darf man nicht tun. Da macht man sich erpressbar, macht auch das Konstrukt, was es heißt, in dieser Firma zu arbeiten, kaputt. Andererseits kann man dafür sorgen, dass man als Firma auf andere Art und Weise attraktiv wird, indem man Arbeit sinnvoll und gut gestaltet, etwas tut, das Menschen begeistert, dafür sorgt, es so zu verpacken, dass es begeistert. Es ist ein Markt. Man muss als Produkt möglichst attraktiv sein. Und das klingt so ein bisschen despektierlich, aber klar, man ist als Arbeitgeber irgendwie ein Produkt und man ist als Arbeitnehmender auch ein Produkt, die sich finden. Mhm, ja. Und dann muss man verhandeln. Und ich glaube, man darf sich auch auf beiden Seiten nicht erpressbar machen. Aber man kann es auch niemandem übel nehmen, wenn man es sich nun mal auf dem Arbeitsmarkt leisten kann, hohe Ansprüche zu stellen. Ha, ja.
Dann hat man's halt ja, und dann heißt es immer, die wollen ja gar nicht mehr arbeiten. Was stellen die denn hier für Ansprüche? Was ist denn mit denen los? Ne?
Ja, und ich glaube, in der Kombination ist es auch manchmal frech. Also wenn man sich wenn man sich in einem schnell wachsenden Startup bewirbt auf eine erfolgsorientierte Position und dann am Ende sagt, nö, aber keine Ahnung, also ich arbeite höchstens 3 Tage die Woche und sowieso bin ich nicht bereit, irgendwie auf Anforderungen in Sachen hybrides Arbeiten einzugehen und was weiß ich noch, 7 andere Ansprüche, da muss man einfach sagen, ja, das ist ein bisschen frech, aber dann kriegt man den Job auch nicht und dann kann man auch nicht bleiben und dann wird man auch nicht erfolgreich. Da hat man dann sich halt verpokert, wenn man in so einem coolen Klima arbeiten will, in dem wirklich Dinge vorwärts gehen, in dem man in einem großartigen Teamklima arbeiten kann, dann muss man in Kauf nehmen, was es heißt, dort zu arbeiten. Na gut, und wenn man das halt nicht versteht oder nicht bereit ist, diesen Handel einzugehen, dann wird man einen anderen Beruf oder eine andere Branche oder einfach nur andere Company finden müssen. Das ist dann eben so. Ich glaube, da kann man ein bisschen unaufgeregter rangehen, als das oft so der Fall ist.
Ja, als wir das letzte Mal hier gesprochen haben, da hast du natürlich auch viel erzählt von eurem Ansatz, von eurer Kultur, wie ihr euch damit beschäftigt, dass es auch ein großes Leidenschaftsthema von dir ist. Schreibst ja auch viel darüber auf LinkedIn. Ging es auch um eure Büros, kann ich mich erinnern. Was ist denn seitdem passiert? Wie hat euch der Wandel der Arbeitswelt beschäftigt zuletzt? Viele reden ja auch über den Fachkräftemangel, ist ein Riesenthema. Die, denen es leicht fällt, die sagen ja immer, es gibt keinen, aber die meisten haben schon damit zu tun. Gerade Entwickler werden ja auch echt gesucht an vielen Orten. Was ist bei euch so passiert in den letzten 2 Jahren?
Also unser, mal ganz grundsätzlich, unser ganzes Setting und Setup hat sich seitdem nur verfeinert, nicht grundsätzlich verändert. Wir sind immer noch ein hybrides Team. Wir haben eben einen Teil des Teams, die sind vor Ort und dann sind die vor Ort sind 2 Tage die Woche bei uns auch wirklich vor Ort im Office. Das ist die Regel. Und diejenigen, die remote sind, sind 4-mal im Jahr eine volle Woche hier, wo sich dann wirklich alle eine ganze Woche treffen. Das ist so der Deal, in dem wir arbeiten. Wir machen das auch nicht für jede Stelle möglich. Es gibt also Stellen, die sind nicht remote machbar, weil wir sagen, das ist eine Stelle, die ist darauf angewiesen, dass man zusammen an einem Tisch hockt. Die geht nun mal nicht remote. Da kann man sich jetzt lange drüber streiten. Es gibt auch Teams, die alles remote machen, Teams, die es nicht machen. Das ist der Weg, mit dem wir einfach sehr zufrieden und ganz erfolgreich sind.
Also ich finde ja, Hauptsache man ist klar und dann kann das Unternehmen das auch gerne selbst für sich entscheiden. Ist ja auch das gute Recht. Schwierig ist es immer, wenn es so wischiwaschi ist, ja, so mal gucken, wir schauen mal. Die Leute wollen wissen, woran sie sind, glaube ich, ne?
Ja, und man muss es auch als aktive Option verstehen. Ich unterhalte mich mit vielen, die immer noch sagen, ach, irgendwie die Bürokultur ist nie zurückgekommen, das ist irgendwie schlecht und so. Und dann frage ich, naja gut, was ist denn die Regel? Und dann, ja, keine. Naja, guten Morgen. Also natürlich kommt es nicht zurück. Da wird Arbeitsorganisation einfach nicht als Managementwerkzeug verstanden. Aber natürlich ist es ein, wie alles, was wir machen, wenn wir ein Team aufbauen, ist auch das ein Managementwerkzeug. Man würde ja auch nicht sagen, ja, irgendwie ist die Performance im Team nicht so gut. Und wie macht ihr Performance Reviews? Ja, gar nicht. Ja, also würde ja kein Mensch sagen. Aber da ist es plötzlich egal, ob wir Regeln haben oder nicht. Das ist mir völlig unklar. Deswegen gucke ich da immer so ein bisschen zweifelnd drauf und bin völlig bei dir. Hauptsache, man versteht das halt als aktive Entscheidung. Genau. Und das gibt uns aber die Möglichkeit, in den Stellen, wo es machbar ist, auch remote zu hiren. Und gerade im Tech-Bereich tun wir das auch.
Also international meinst du, ne?
Wir sind, also ja, ja, genau. Und wir haben so ein bisschen Zeitzonen, also wir präferieren natürlich, umso näher die Zeitzone an uns dran liegt, da gibt es halt eine starke Präferenz.
Ich habe ja einen Freund hier in Rostock, der hat auch ein Tech-Startup mit zwei Freunden gegründet, Copango heißen die. Schöne Grüße an Jonas Flint, war ja vor kurzem auch hier im Podcast. Und die arbeiten also sehr erfolgreich mit EntwicklerInnen aus Afrika zusammen, aus mehreren afrikanischen Ländern. Und das klappt halt schon deswegen gut, weil das zeitzonentechnisch passt.
Und Südafrika ist ja auch so ein bisschen der, die deutsche Tech-Szene trifft sich im Winter in Kapstadt so ungefähr. Ist ja schon ein Klischee mittlerweile.
Ja, genau. Und dann am besten noch mit dem Kaffee in der Hand einen schönen LinkedIn-Post.
Genau. Und ich würde sagen, ja, es ist immer noch eine Challenge, Leute zu finden. Und umso seniorer wir versuchen zu hiren und wir versuchen das nach und nach, umso mehr Geduld müssen wir mitbringen. Das würde ich auch schon nach wie vor noch so sagen. Wenn wir, glaube ich, eher zu, in unserer Größenordnung zu den schon eher bekannteren Teams in Deutschland gehören, die sind immer noch zu klein, um super bekannt zu sein, aber hey, immerhin brauchen wir lange, um solche Stellen zu füllen, das muss man schon so sagen. Aber ich habe auch nicht das Gefühl, dass es massiv schlimmer geworden ist.
Ja, die Frage ist ja auch, wie positioniert man sich als Arbeitgeber auf diesem schwierigen Arbeitsmarkt? Also mit welcher Sprache arbeitet man auch? Ist man jetzt als Startup lange unterwegs und einige nutzen es ja auch als Label, obwohl sie vielleicht schon ein Scale-Up sind, also schon so ein bisschen aus den Kinderschuhen herausgewachsen sind. Ich glaube, bei Startup denken auch noch viele, da wird viel gearbeitet, das ist eine, und es ist vielleicht auch mit einer gewissen Unsicherheit verbunden, wie entwickelt sich das Ganze, werden vielleicht doch nochmal Leute entlassen, haben wir ja auch gesehen zuletzt. Ja. Also wie ist es bei euch so?
Ich würde es mal andersrum denken. Wir suchen Leute, die Lust haben auf ein Team, in dem viel Gestaltung möglich ist und in dem es wirklich darum geht, schnell zu wachsen. Mhm. Was die dann erwarten, muss man dann drüber sprechen, was wir da bieten können. Aber das ist auf unserer Seite erstmal das, was wir versuchen klar zu machen. Das ist das, was wir bieten können, und das ist das Environment, in dem man arbeiten kann. Und wir sind noch klein genug, als dass eine Person, die wir Senior einstellen, als Einzelperson massiven Einfluss darauf hat, wie erfolgreich wir sind und wie auch die nächsten Projekte aussehen. Und ich glaube, das ist ein Riesengeschenk, wenn man da drauf steht. Und Leute, die den Biss noch haben, obwohl sie vielleicht schon ein bisschen länger im Job sind und die das nochmal wissen wollen, die sind bei uns im Team genau richtig. Und dann können wir vieles möglich machen, was Stabilität, Organisationsstrukturen, Arbeitsmodi, was auch immer. Ja, let's talk. Natürlich haben wir Regeln, aber let's talk. Aber dieses Grundverständnis muss da sein. Und dann ist, glaube ich, der Begriff, was sind wir jetzt? Ich glaube, wir sind schon fairerweise, wir sind ein Klischee-Startup. Wir sind so 50 Leute, wachsen relativ schnell, sind VC-finanziert. We tick all the boxes. Aber was das dann am Ende bedeutet für die tägliche Arbeit, das hängt ja dann doch sehr von der jeweiligen Company ab. Aber darum würde es mir gehen.
Wie ist es denn mit dem Thema Cultural Fit? Mhm. Ich glaube, auf der einen Seite möchte man sich mit Leuten verstärken, die passen, aber man möchte sich auch nicht bestätigen, man möchte sich auch weiterentwickeln, und dazu braucht man vielleicht auch Reibung und Spannung ein bisschen.
Unser Hiring-Prozess hat so drei Phasen. Early Screening, danach wirklich das Fachthema, je nach Rolle mit Challenges, gemeinsamem Arbeiten, einem Fachinterview und so weiter. Und dann den Teamfit, Cultural Fit mit einem meiner Mitgründer und mir. Und da geht es darum, dass wir einen Werteabgleich machen. Also können wir uns, was unsere Grundwerte angeht, ticken wir gleich? Und ist das eine Person, die etwas möglichst in das Team einbringt, was wir noch nicht im Team haben. Das heißt, genau die zwei Dinge, die du gerade angesprochen hast. Und ich würde sagen, bis dahin haben die Leute ja schon einen relativ langen Prozess mit unserem Team durchgemacht und unser Team kennt das ja auch, die checken das instinktiv schon auch mit. Aber nichtsdestotrotz, ich würde sagen, wir sagen 30-40% ab nach diesem, auch nach dieser finalen Phase, weil entweder das eine oder das andere nicht gut funktioniert.
So, wir melden uns, ne? Sie hören von uns.
Nee, wir sind dann schon sehr brav und okay. geben auch Rückmeldungen, woran es liegt und warum, ja, wo wir den Unterschied sehen.
Das ist auch eine wichtige Sache.
Aber, und ich finde das auch fair. Manchmal haben Leute dann so ein bisschen, hey, du machst jetzt Teamfit, und dann sagt jemand, hey, sorry, kein Teamfit, du bist jetzt ein schlechter Mensch. Das ist ja überhaupt nicht der Fall, sondern wir haben halt einen, auch das ist ja auch ein Management-Werkzeug und das, wir sind vielleicht einfach nicht die richtige Kombi und ich glaube, da kann man völlig offen drüber reden und sagen, ja, tut mir leid, aber das ist unser Job, zu beurteilen, ob das gut passt an dieser Position. Und das Ergebnis ist, ja, es wird großartig. Wir sehen, dass du da was total Einzigartiges in dieses Team reinbringst und irgendwie die Werte übereinstimmen. Oder wir haben eher das Gefühl, das ist zweifelhaft, das wird eher Ärger, Reibung, irgendwas anderes produzieren. Dann ist es ja völlig in Ordnung abzusagen.
Also meine Mutter erzählte mal eine Geschichte, sie arbeitete als Leiterin einer Caritas-Sozialstation und es kam eine neue Mitarbeiterin dazu und die war bis in die Haarspitzen motiviert, super ehrgeizig, auch super produktiv und hat aber dadurch, dass sie alles hinterfragt hat und auch irgendwie immer kommentiert hat bei anderen, hat sie irgendwie die Leute schon unruhig gemacht oder teilweise in den Wahnsinn getrieben. Und dann kam also auch die Frage auf, passt das hier überhaupt? Ja, also dieses Thema Teamfit, dieses soziale Gefüge. Und darüber wollte ich mit dir auch nochmal sprechen. Also was tut ihr dafür, um zu erkennen, ob das auch passt? Ja. Ne, also das ist, glaube ich, eine große Frage, die man ja nicht aus dem Lebenslauf so ablesen kann.
Wir haben vor ein paar Jahren ein relativ großes Werteprojekt umgesetzt. Das ist ein ganz lustiger Prozess. Ich würde den auch weiterempfehlen. Das hat
gut genau, es hat mit Werten zu tun. Habt ihr dann auch so die Plakate aufgehängt bei euch?
Ja, also in der Konsequenz ja, aber ich glaube, das ist gar nicht das Interessante. Das Interessante ist eher, wie kommt man da hin? Ich glaube, viele Startups setzen sich irgendwann hin, schreiben eine Liste und irgendwie take it from there. Was wir stattdessen gemacht haben, wir hatten ein Team, was ich schon sehr lange kannte und wir haben das Team gebeten, anonym Geschichten einzureichen über A-Work, damals HQ Labs und die Kombination, die sie der Meinung waren, für unser Team typisch sind. Und gar nicht geprägt, nicht positiv, nicht negativ. Erzähl mal, was aus den letzten Jahren oder so wie auch immer lange du dabei bist, sind für dich typische Ereignisse, wo du sagst, oh ja, typisch Team, so läuft's. Und unser Team war sehr fleißig und wir haben, glaube ich, 300 unterschiedliche Stories eingesammelt.
Wow.
Dann haben wir ein kleines Team zusammengesetzt aus Gründern, Leute, die gerade neu dazugekommen sind, Entwickler, Frauen, also so divers wie unser Team es hergegeben hat, haben wir ein kleines Team hier zusammengesetzt und haben wirklich jede dieser 300 Geschichten zusammen gelesen und dann daraus versucht zu extrahieren, diese Geschichte, welche Werte würden wir der anhängen sozusagen. Ja, wir taggen jede Geschichte mit den Werten, die wir da drin sehen. Dann haben wir das geclustert und am Ende gesagt, welche Werte, die dabei sich ergeben haben, die oft vorkommen, finden wir toll und erhaltenswert und förderungswert. Und aber auf der anderen Seite auch die, oh, das ist aber cringe oder das müssen wir unbedingt loswerden, wie fürchterlich, Werte, die wir nicht weiter sehen wollen. Und dann haben wir noch in der Schnittmenge dazwischen gesagt, was fehlt uns eigentlich, wenn wir jetzt ganz neutral drüber nachdenken, was wäre uns wichtig, was fehlt in der Mitte dazwischen. Und dann sind wir diese drei Cluster tatsächlich wirklich angegangen und haben daraus unseren aktuellen Wertekanon erstellt. Das sind 9 Stück, relativ viele, ja, aber wie dem auch sei. Und dann sind wir dem aktiv nachgegangen. Wir haben also gesagt, was müssen wir tun, um die wir nicht wieder sehen wollen, auch wirklich aus unserer Teamkultur ein Stück weit zu verbannen. Was müssen wir tun, um die eh schon da sind? Wie können wir die weiter fördern?
Und was wolltet ihr verbannen, Tobi?
Wir hatten eine Zeit lang nicht die Fehlerkultur, jetzt mal um ein Beispiel rauszupicken, die wir eigentlich gerne haben wollten. Wir hatten schon so einen kleinen Hang zu diesem sehr negativen Fingerpointing. Ist dein Fehler, du Depp. Das ist schon in einer Company, die echt viele Fehler macht und das auch machen muss, ist das schon was sehr, sehr Ungesundes, und das hat einen ganz schnellen Hang dazu, ins sehr Negative abzudriften. Und da waren wir uns, das ist jetzt ein einfaches Beispiel, wo wir uns sehr sicher waren, so geht's nicht weiter, das muss anders laufen. Wir müssen auch psychologische Sicherheit auf eine andere Art und Weise schaffen, als wir das im Moment tun, und haben das sehr aktiv getan. Das Thema ist heute keines mehr in dem Sinne, im Gegenteil. Es gibt, kann ich auch gleich noch ein bisschen was drüber erzählen, was wir da so alles gemacht haben. Mhm. Aber ja, das ist so auf der negativen Seite. Und so haben wir das umgesetzt, und das lebt bis heute. Es lebt auch auf und ab. Ab und zu braucht das wie alles eine Renovierung und ein Wiederbeleben. Und das liegt in meinem Verantwortungsbereich, mich da in regelmäßigen Abständen drum zu sorgen und drum zu kümmern. Aber wir haben diese Werte auch komplett umgesetzt von, wie gestalten wir unser Hiring. Die sind also von der Ausschreibung bis zum Teamfit, sind die da Guidelines. Wie gestalten wir unsere Performance Reviews? Da gibt es also Sections, in denen das eine Rolle spielt. Wie gestalten wir aber auch sonst so unser kulturelles Miteinander? Da sind die schon ein sehr zentrales Element.
Mich würde auch nochmal interessieren, wie du so deine Rolle siehst in eurem Unternehmen.
Das frage ich mich auch manchmal.
Ja, aber offensichtlich braucht es ja die Führung auch, um zu begeistern für eine positive Zukunft, in die man gemeinsam will. Ist das auch so in deinem Sinne?
Ja, zum Glück sind die meisten Gründerinnen und Gründer ja Berufsoptimisten, sonst würde man was anderes machen. Aber du hast schon recht. Ich glaube, das gehört auch dazu, im Blick zu behalten, wo eigentlich die große Chance liegt. Man braucht auch Pessimisten. Naja, vielleicht braucht man gesunde Negativrealisten im Team, um manchmal drüber nachzudenken, was passiert, wenn es alles schepp geht. Aber man muss auch drüber nachdenken, wo man eigentlich hin will. Und man will ja immer dahin, wo das Gras grüner ist. Ich glaube, das gehört mit zum Beruf. Das ist auch wirklich einfach Teil der Jobdefinition. Formal gesehen habe ich auch ein Team. Ich habe 6 Teammitglieder, unser Führungsteam. Wir sind 7 Leute insgesamt. Und in diesem Team und über das Team hinaus für strategische Orientierung zu sorgen, um es jetzt mal formal auszudrücken. Und dann als Außen, nach außen auch das mein Gesicht und meine Meinung herzugeben, um zu erzählen, wer wir eigentlich sind und was wir tun und warum das, was wir tun, eine Relevanz hat. Das sind so die Hauptbestandteile. Und dann gibt es natürlich operativ so Dinge wie Fundraising, das Betreuen unserer Investoren und sowas, die so Klassiker, die dazugehören. Aber so würde ich meine Rolle beschreiben.
Also du bist gewissermaßen auch ein bisschen das Aushängeschild. Machst du eigentlich aktiv und bewusst Personal Branding auf LinkedIn?
Jein. Mein Team hätte gerne, dass ich das mehr tue. Ich berichte darüber, was ich wirklich relevant finde für den Aufbau meines Jobs und unserer Company, und erzähle darüber auf LinkedIn. Ich lasse mich manchmal dazu hinreißen, so typische Personal Branding Posts zu machen, und ärgere mich dann jedes Mal, wenn ich auf Posten geklickt habe. Wirklich eine Minute später ärgere ich mich drüber, weil es einfach, ich bin nicht gut da drin. Ich finde es immer slightly cringe, und das will ich nicht.
Die 5 großen Learnings aus meinem Urlaub irgendwo.
Ja, dann Selfie von mir mit dem Laptop vor der Palme, und I cannot. Und ich glaube auch, wir werden ja oft gefragt, braucht die Welt noch ein Projektmanagement-Tool? Braucht die Welt noch so einen LinkedIn-Post? Ich glaube, nein. Und ich versuche es wirklich. Es ist aber auch echt viel Aufwand. Mir fällt auch manchmal wochenlang nichts ein, und dann muss ich mich mit meinem Team drüber unterhalten, wo ist dein LinkedIn, wo bist du bist nicht präsent, was ist los? Ja, mir fällt einfach gerade nichts ein, was ich irgendwie relevant finde. Es fällt mir nicht so super leicht, I try, aber ich finde es auch, wenn mir was einfällt, macht es mir auch Spaß, da draußen zu sein, das zu teilen, darüber zu berichten, versuche irgendwie helpful zu sein. Und dazwischen irgendwo spielt sich dann die Realität ab.
Und guckst du dir andere an? Also gibt es da noch andere UnternehmerInnen und GründerInnen, die dich inspirieren, denen du auch folgst?
Oh, super viele. Ich finde jetzt mal einfach ein recent Beispiel, völlig Recency Bias, weil ich gerade gestern lange über einen Post von ihm nachgedacht habe. Ich finde zum Beispiel Philipp Schröder von 1,5 Grad vertritt eine super coole Mischung aus seinen Entrepreneurial Learnings, politischer Meinung, einfach Teambuilding-Erfahrungen, Product-Content, was ich irgendwie cool finde zwischendrin, bin ich gerne dabei. Aber ist jetzt nur, weil ich auch wirklich reiner Recency-Bias, deswegen fällt er mir gerade ein.
Und so aus dem amerikanischen Bereich, guckst du da auch hin? Da gibt es ja auch schon so einige Startup-Founder, die auch ein Buch geschrieben haben. Ist das was, was dich auch interessiert?
Ja, also ich habe es, das empfehle ich auch schon seit Jahren. Ich weiß nicht, wer es noch nicht gelesen hat. Ich finde, The Hard Thing About Hard Things von Ben Horowitz ist immer noch eines der lesenswertesten Bücher über Gründung in den USA, auch wenn es jetzt ein bisschen in die Jahre kommt langsam, aber ich finde es immer noch einfach super großartig. Und auch wenn ich finde, dass Andreessen Horowitz auch viele weirde Entscheidungen trifft, ist da immer noch auch ganz, ganz, ganz viel Erfahrungsschatz drin, den ich sehr schätze, dem ich gerne folge. Finde, die machen gute Sachen.
Ihr habt jetzt den Work Happiness Report rausgebracht und natürlich interessiert uns alle hier, was macht denn ein Happy Team aus? Wie sieht eine Zusammenarbeit aus, bei der die Mitarbeitenden richtig Bock drauf haben und glücklich sind einfach dabei.
Vielleicht noch ein bisschen Hintergrund. Wir haben den ja schon zum dritten Mal jetzt rausgebracht. Also seit 2022 machen wir das jährlich, gemeinsam mit Apinio. Und wir fragen einmal im Jahr, machen wir eine repräsentative Studie, fragen 1000 Wissensarbeitende, muss man dazu sagen. Das ist immer wichtig, aber nur als Disclaimer. Was sie bei der Arbeit glücklich macht und ob sie bei der Arbeit glücklich sind. Und andersrum, was sie davon abhält, bei der Arbeit glücklich zu sein. Und wir messen das Arbeitsglück. Das ist nicht das Gleiche. Also es gibt, haben wir mit einer Professorin, Ricarda Rehwald, aus Berlin zusammengearbeitet. Es gibt also eine wissenschaftliche Methode, um Arbeitsglück zu messen. Und da gibt es drei wesentliche Einflussfaktoren: Sinnempfinden, Selbstgestaltung und die Gemeinschaft, in der man arbeitet. Und die messen wir und schauen eben, was gibt es dann am Ende für Mittel und Wege, woran krankt's und wie kann man es verbessern. Grundsätzlich kann man sagen, dass das Arbeitsglück im Schnitt leicht gestiegen ist über die letzten Jahre. Es verbessert sich ein kleines bisschen und grundsätzlich im Schnitt sind wir in der Wissensarbeit gar nicht mal so unglücklich mit unserer Arbeit, wie man vielleicht von außen den Anschein haben könnte. Ich glaube, der aktuelle Schnitt ist so bei einer 7 von 10. Das ist jetzt gar nicht mal so dramatisch. Im Detail stecken die Erkenntnisse. Und was ich immer wieder von Jahr zu Jahr, und es wird von Jahr zu Jahr erstaunlicher, finde, ist, dass es einen sehr, sehr hohen Anteil der Menschen gibt, die bereit wären, viel Gehalt für mehr Glück bei der Arbeit herzugeben. Und das geht durch die Bank weg von irgendwie 10% bis 50% und mehr. Und der Schnitt sind aber irgendwo, ich habe die genaue Zahl gerade nicht präsent, aber wir sind so im 20%-Bereich. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, über was wir manchmal so in der Gehaltsverhandlung sprechen, dann sind 20% Unterschied im Gehalt schon echt viel, dafür den gleichen Job zu machen, aber dabei happier zu sein. Also das mal so auf der Motivation der Mitarbeitenden. Da gibt es einen ganz, ganz hohen Anreiz und ein ganz, ganz hohes Bedürfnis dafür, auch dafür zu arbeiten und was dafür herzugeben, glücklicher zu sein. Und dann finde ich es wieder frappierend auf der anderen Seite, wenn man sich diese einzelnen Faktoren mal anschaut, zum Beispiel den Bereich dass 67% oder 68% oder so der Befragten sagen, sie können so gut wie nie eine eigene Idee in ihrer Arbeit umsetzen. Das finde ich in der Wissensarbeit, ich habe auch wenig Erklärung dafür. Und am krassesten ist es in Branchen, von denen ich der Meinung bin, die Kreativität und Innovation der Mitarbeitenden ist eigentlich das einzige relevante Asset. In so Bereichen wie Beratung, Agentur und Co. Verrückt, wie kann das sein? Und kein Wunder, dass die Talente, die dann vor Ideenreichtum in diesen Branchen nur so sprudeln, auch sagen, hey, 50% denken darüber nach, diese Branche zu verlassen, weil, kein Wunder, dass ich da bin und was meine Kreativität und damit auch irgendwo mein Arbeitsglück beeinflusst, kann ich einfach gar nicht in die Tat umsetzen. Und das sind dann einfach gefundene Maßnahmen. Ja, das kann man sich im Detail anschauen und daraus Programme und Dinge entwickeln, die das besser machen. Und was uns natürlich auch brennend interessiert, wie hoch ist der Einfluss von guter Organisation? Und der ist schon massiv, weil immer noch eine der größten Hürden für Arbeitsglück ist die Unplanbarkeit von Arbeit und das Chaos und dadurch verursachter massiver Stress, der keinen anderen Grund hat, als alles ist irgendwie sponti improvisiert. Und damit beschäftigen wir uns natürlich einfach aus dem Hintergrund viel, dass wir Companies dabei wirklich mit unserem Produkt auch helfen. Aber der Rest ist genauso interessant.
Gibt es dann eigentlich so ein ROI, so ein Return of Invest, wenn man A-Work einführt, sind die Leute 10% happier oder sowas?
Also das ist natürlich sehr schwierig zu messen. Wir haben jetzt aber gerade, das ist wirklich interessant, das ist gerade upcoming. Wir bringen zum ersten Mal eine Sonderedition raus, die wir jetzt auf der Demexco veröffentlichen, wo wir nochmal...
Ihr hört es hier zuerst.
Ja, genau, das ist tatsächlich so. Wo wir wirklich nur noch mal Werbeagenturen ganz, ganz explizit befragt haben, weil sie waren die unglücklichste Branche in dem generellen Work Happiness Report, was ich auch erstaunlich finde. Und wir sind dem genauer nachgegangen und ich kann noch nicht zu viel verraten, aber was ich sagen kann, wir haben natürlich auch einfach aus Eigeninteresse mal den Match gemacht, womit organisiert ihr euch und wie happy ist eure Belegschaft. Und ich kann sagen, die AWOC-User haben ungefälscht, weil wir haben ja die Befragung nicht selber durchgeführt, das machen wir ja mit Apinio, sind die glücklichsten, so viel kann ich schon mal sagen. aber ja, sehr interessant.
Das wäre jetzt aber auch ein Ding, wenn es nicht so wäre.
Ja, dann hätte ich auch dazu gestanden, aber ich fand es auch gut, dass es so rausgekommen ist.
Ja, aber wie vereinfacht AWOC jetzt ganz praktisch die Zusammenarbeit? Du kannst jetzt nicht das ganze Tool erklären, aber vielleicht so ein bisschen die Workflows. Genau.
Ja, genau. Also das, was AWOC wirklich besonders macht, ist, dass nicht nur die hauptberuflichen Projektmanagerinnen und Projektmanager davon was haben, sondern wirklich die gesamte Company einfach und simpel ihre Projekte koordinieren und planen kann, aber auch wirklich einfach die Woche planen und bearbeiten kann. Und das wirklich so einfach wie sonst nirgendwo. Und das hilft durch die ganze Belegschaft hindurch, so improvisierte hast du noch irgendwo, die können wir schnell nochmal unseren ganzen Plan über den Haufen werfen, zu vermeiden. Und ich glaube, das ist einfach ein großer Aspekt, der dahinter steht, warum das gut funktioniert.
Ja, und dann sehen wir immer noch die Manager, die ihre Leute zurückordern jetzt ins Büro und dann immer das so begründen, dass die Produktivität zu Hause ja nicht so hoch sei wie im Büro. Aber ich denke mir immer, wenn auch unklar ist, wer hier was leistet, dann führt doch Tools ein, die eine Transparenz ermöglichen, sowas wie AWOC. Also wenn man einmal damit gearbeitet hat, dann sieht man genau, was geplant war, wo der Ball liegt und wie gut das eben auch ausgegangen ist zuletzt. Da gibt es keine Ausreden mehr, egal ob du zu Hause bist oder im Büro oder auf dem Mars.
Ja,
also ich verstehe es einfach nicht.
Ich sehe zwei Seiten der Medaille. Die eine, genau das, was du gerade sagst. Also ich gucke mir manchmal die Toolstacks an von Firmen, die damit so unglaublich strugglen, diese Hybrid- oder Remote-Organisation auf die Beine zu stellen und kann dann manchmal nur die Hände überm Kopf zusammenschlagen. Natürlich, wenn ich nicht die Werkzeuge nicht darauf ausrichte und nicht bereit bin, wirklich insgesamt meinen Arbeitsprozess darauf einzustellen, sondern die nicht gerade zufällig im Büro sind, so als den Blinddarm der Arbeitsorganisation betrachte, dass das nicht funktioniert, das muss ja da, also das sieht ja, also der sprichwörtliche Blinde mit dem Krückstock. Das heißt, man muss schon zusehen, dass man aktiv daran arbeitet und das richtige Tooling mit zum Beispiel Arbeitsorganisationstools wie AWOC ist es. Das ist das Minimum, was man mal leisten muss als Organisation, um überhaupt eine Chance zu haben, da erfolgreich zu sein. So, das mal außen vor. Jetzt aber auch die andere Seite der Medaille, für die jetzt schon schreien, ja, aber ich habe gute Gründe, alle Leute an einem Ort zusammenzuholen. Ja, weiß ich, verstehe ich. Ort und Lokalität und gemeinsames Arbeiten an einem physischen Ort ist nach wie vor ein unglaublich mächtiges Management-Werkzeug.
Das glaube ich auch.
Wenn ich ein Team von 5 bis 10 Leuten in einen Raum setze und an einem gemeinsamen Projekt vor Ort mit physischer Präsenz arbeiten lasse, ist die Kreativität, die Produktivität, die Geschwindigkeit der Innovation unübertroffen. Das brauchen wir nicht zu diskutieren. Da gibt es jetzt 1000 Leute, die aufschreien, es geht auch alles remote. Ich glaube, ich frage mich immer, ob die den Vergleich wirklich mal gemacht haben. Also produktiv alleine remote arbeiten, überhaupt kein Thema. Aber wenn es wirklich um die Schlagkraft von Teams geht, ist natürlich das Vor-Ort-Team unschlagbar. Aber ich kann ja nicht immer in der Organisation, jeden Teil meiner Organisation, die meisten können das nicht. Ich glaube, es gibt manche, die können das. Aber die meisten Organisationen können nicht jeden Teil immer auf maximale Effektivität optimieren. Dann zerbrechen halt andere Dinge. Und wenn ich nun mal gute Leute überall in der Welt brauche, weil nur da finde ich sie, weil es aus welchem Grund nun mal einfach so ist, dann muss ich daran arbeiten, dass ich damit den optimalen Case rausholen kann. Und wenn es mir wichtig ist, dass meine Leute aus dem Hybridmodell möglichst viel Erfüllung, Zufriedenheit und damit viele andere positive Aspekte mitnehmen, ja, dann muss ich einen Prozess und ein Setup schaffen, was aus diesen beiden Dingen das Maximum rausholt, weil das ist irgendwo das organisatorische Maximum. Und ich verstehe nicht, warum das so ein schwieriges Konzept ist und wir uns darauf nicht einigen können, dass es da eben verschiedene lokale Maxima gibt, auf die man halt hinoptimieren kann, aber nicht die eine Lösung. Das ist mir unerklärlich. Und eine Sache noch dazu. Wir können zeigen aus den Daten, aus den Work Happiness Reports, dass das Arbeitsglück der treibendste und der relevanteste Faktor ist für innovatives und kreatives Verhalten in Teams. Das heißt, wenn ich darauf angewiesen bin, dass mein Team innovativ und kreativ arbeitet, dann muss ich dafür sorgen, dass die Leute in meinem Team, die da sind und die in diesen Innovations- und Kreations- und so weiter Bereichen arbeiten, mit dem bestimmten Setup, in dem ich da bin, auch glücklich sind. Das heißt nicht, dass die alle machen können, was sie wollen. Der Fit muss nur stimmen. Ich muss halt Leute im Team haben, die von mir aus alle gerne 5 Tage die Woche um einen Tisch im Office sitzen. Das ist okay. Wenn das Leute sind, die genau das wollen, geil, dann sind die happy und dann wird das die Effektivitätsmaschine. Wenn mein Team aber damit nicht glücklich ist, dann habe ich ein hohes Risiko, dass einfach dieses Unglück in Anführungszeichen den positiven Mehrwert, dass die alle an einem Tisch sitzen, völlig abbügelt. Das heißt, es muss einfach passen, ist meine Aussage dazu. Und dann hilft viel von dieser dogmatischen Diskussion, die wir da manchmal da drumherum haben, nicht.
Wenn wir nochmal in die Zukunft schauen, Tobi, was glaubst du denn, wie wird sich Projektmanagement durch künstliche Intelligenz jetzt verändern? Was wird da passieren?
Ich glaube, dass wir jetzt schon in so diesen unterstützenden Funktionen unglaublich viel von den aktuellen Generative AI Tools haben und noch mehr haben werden. Was meine ich damit? Ich habe ein großes langlaufendes Projekt, da drin sind irgendwie Dutzende von Leuten und von mir aus Hunderte von Dingen passiert. Gib mir mal einen schnellen Statusüberblick, was sind die relevanten Dinge, fass mal den Projektstatus zusammen, wo hat sich was getan, wo nicht. Das können so aktuelle Modelle halt wunderbar tun. Da geht so typische Projektmanagement-Arbeit, die manuell viel Zeit kostet, unglaublich aufwendig ist, die wird jetzt schon massiv vereinfacht. Macht das die Aufgabe des Projektmanagements in relevantem Teil überflüssig? Auf keinen Fall, denn die ist schon immer, der wichtigste Teil ist schon immer zu entscheiden, okay, jetzt weiß ich, wie der Status ist, was heißt das, was mache ich denn jetzt? Und die inhaltliche Entscheidung wird einfach viel zentraler und viel einfacher zu treffen sein. Und ich glaube, das ist ein Riesenvorteil. Und dass wir so Dinge wie Vorschläge für automatisches Scheduling und Arbeitsverteilung und sowas in absehbarer Zeit gut werden generieren können, ist, denke ich, auch klar. Das heißt, alles, was da so an AI im Moment erstellt und generiert wird, ist auf jeden Fall Good News fürs Projektmanagement. Das wird einfacher.
Ja, und sag mal, wo siehst du so die Risiken von KI?
Grundsätzlich oder im Projektmanagement?
Ja, fangen wir vielleicht mal ganz grundsätzlich an. Also, wie siehst du das?
Jetzt muss man dazu sagen, du hast jetzt sehr explizit nach den Risiken gefragt und ich beantworte die Frage gern.
Man muss natürlich dazu sagen, wir denken grundsätzlich in Chancen.
Ja, ja.
Und das bleibt auch so.
Fair, genau. Ich, ganz im akutesten gehöre ich schon zu denen, die sagen, das Generieren von der Realität nicht mehr zu unterscheidenden Inhalten ist eine der großen medialen Herausforderungen unserer Zeit. Und ich würde mir wünschen, dass es mehr Innovation gibt, um die automatisiert zu erkennen, zu erklären, mit der Realität abzugleichen und wirklich für die Endverbraucher, also ich würde gerne die Endverbraucher aufrüsten. Technologische Emanzipation des Medienkonsumenten ist aus meiner Sicht eines der großen unterbearbeiteten Felder im Moment. Und ich würde mir wünschen, dass es da mehr Innovation gibt und wir mehr der Flut an Inhalten, die vielleicht nicht der Realität entsprechen, mehr Technologie entgegensetzen können, ja, um es zumindest zu erfahren und in Kontext zu setzen. Und das, glaube ich, ist ein akutes Risiko. Die großen Doomsday-Risiken, die mag es geben, Ja, ich glaube, da sind wir noch relativ weit von entfernt. Aber das sehe ich schon im Alltag, ja.
Was ist denn aktuell so die größte Herausforderung, die du hast so in deinem Job?
Das ist jetzt sehr auf der operativen Seite und ist einfach sehr unsere Situation, in der wir gerade sind. Mir viel Gedanken darüber zu machen, wo unser Wachstum herkommt. Das ist jetzt nicht revolutionär, aber ich finde, es gibt Phasen, in denen macht man sich als Gründer mehr und manchmal weniger Gedanken darüber, wo soll es denn jetzt eigentlich herkommen. Und gerade in der gesamtwirtschaftlichen Lage im Moment ist das für uns schon was, wo ich jeden Tag von relevanten Anteilen meiner Zeit drüber nachdenke, um irgendwie die richtigen Projekte zu starten, um das Wachstum, was wir erreichen müssen und wollen, auch wirklich auf die Straße zu bringen.
Und wo seid ihr mittlerweile unterwegs mit AWORK? Ihr seid ja nicht nur in Deutschland, ne?
Das ist korrekt. Allerdings sind wir nach wie vor wirklich deutschsprachig im Wesentlichen. Also das stimmt nicht. Wir sind komplett zweisprachig auf der Produktseite, aber 90% unserer Kundschaft ist deutschsprachig, also Deutschland, Österreich, Schweiz. Und es geht jetzt los, dass wir wieder aktiv drüber nachdenken, AWORK auch im Rest von Europa wirklich aktiv zu vermarkten.
Das ist ja wahrscheinlich nur noch eine Frage des Marketings, ja. Das Tool in Englisch abzubilden. Das sollte ja nicht das Riesenproblem sein, ne?
Das ist auch, AWORK ist komplett zweisprachig. Also wir entwickeln das Produkt auf Englisch und übersetzen nach Deutsch, ja. In die Richtung. Das ist überhaupt nicht das Thema. Es ist eine Ressourcen-, Prioritäten-, Marketingfrage. Genau so ist es.
Zu guter Letzt, Tobi, was macht denn für dich einen guten Tag aus, auf den du zurückblickst und sagst, ja, ich bin happy?
Das ist eine richtig gute Frage. Ein Tag, in dem ich das Gefühl, also auf der beruflichen Seite, fange ich damit mal an, ist das ein Tag, an dem ich das Gefühl hatte, ich konnte wirklich meine Stärken und das, wo ich von mir selber glaube, ich bin da gut drin, einsetzen, um irgendwas zu bewegen. Also diese Selbsteffektivität ist für mich ein gigantischer Motivationstreiber. Das Schlimmste ist, wenn ich das Gefühl habe, ich weiß nicht so richtig, was ich heute machen soll und ich bin irgendwie überflüssig hier, dann bin ich richtig unhappy. Was das dann für Themen sind, ist immer sehr, sehr unterschiedlich. Aber das sind die Tage, aus denen ich rausgehe und denke, nice.
Also gut, wenn man die eigenen Stärken auch kennt und die Bedürfnisse, die damit zusammenhängen.
Ja, und eine Stelle findet, wo man den Hebel halt auch ansetzen kann. Also ist ja auch nicht immer der Fall. Und dann gehört dazu, dass ich auch darüber hinaus das Gefühl habe, was wir am Anfang kurz den Touch kurz hatten, so ist die Arbeit für mich nachhaltig und damit meine ich nicht irgendwie, also was ich mit nachhaltig meine ist, so könnte ich jeden Tag arbeiten. Es gibt auch Tage, mit denen gehe ich beruflich sehr erfüllt raus, aber wenn ich das jeden Tag machen würde, dann weiß ich nicht, habe ich Ende des Jahres in meinen 30ern meinen ersten Herzinfarkt. Das ist einfach nicht sustainable für mich als Mensch. Und wenn das zusammenkommt und ich denke, ja, so könnte ich es jeden Tag machen und ich kann auch noch meine Stärken ansetzen, dann bin ich auf jeden Fall happy peppy me.
Hast du denn bei all dem AWORK-Projekt noch Zeit für Hobbys eigentlich?
Ja, ich bin passionierter, wenn auch mittelmäßiger Hobbygitarrist. Ich laufe sehr gerne. Das ist meine sportliche Aktivität. Genau, das sind so meine größten.
Schön um die Alster, ja? Klassiker.
Wenn da gerade mal nicht so viel los ist. Aber es gibt schöne andere Strecken in Hamburg, wo man nicht den Spaziergängerslalom rennen muss.
Ja, oder wir gehen mal zusammen Eisbaden, Tobi. Das kann man jetzt ja auch in Hamburg machen seit einer Weile. Also
sehr gerne. Öwe Gönner, habe ich gehört.
Das stimmt wohl. Also Eisbademeister ist Hamburg jetzt auch am Start. Allerdings auch nicht ganz neu, sondern seit 2021 ja schon. Das war so die zweite Gruppe nach Rostock. Aber ja, Tobi, schön, dass du da warst und uns einen Einblick gegeben hast. Also Technologie macht Arbeit leichter und dadurch sind wir glücklicher.
Hat viel Spaß gemacht. Danke, Gabriel. Tschüss alle.
Danke dir. Bis bald. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Und damit sind wir schon am Ende der heutigen Episode mit Tobi von AWORK. Alle Links wie immer in den Shownotes. Ich würde sagen, folgt ihm mal. Da gibt es natürlich immer Infos auch auf LinkedIn. Wenn ihr mögt, dann folgt auch mir. Lasst uns gerne connecten. Schreibt mir nochmal eine Nachricht über LinkedIn. Wie gefällt euch der Podcast? Wo hört ihr den? Wollt ihr selbst einen starten? Braucht ihr Tipps? All das immer gerne zu mir. Wenn es euch gefällt, dann bewertet den Podcast bitte. Geht jetzt nach dem Hören in eure Podcast-App, Spotify, Apple Podcasts zum Beispiel, und haut ein paar Sterne raus. Ihr könnt maximal 5 Sterne vergeben. Es wäre wirklich gut, wenn ihr das tut. Ihr braucht nicht zahlen, um diesen Podcast zu hören, aber ihr könnt was zurückgeben in Form von Sternen. Warum ist das wichtig? Die Podcasts sind gerankt. Und je höher das im Ranking steht, umso mehr Leute kriegen das mit. Und wir wollen natürlich, dass noch mehr Leute zuhören, damit wiederum noch mehr interessante Leute in diesen Podcast kommen. Und dann gibt es auch noch Werbepartner, die dazukommen wollen und das Ganze ermöglichen, dass ich das ausbauen kann. Denn das würde ich gerne tun. Also wenn ihr sagt, ihr würdet gerne an Bord kommen als Partner, Partnerin mit eurer Company, wenn auch ihr was für die neue Arbeitswelt tun wollt, dann schreibt mich einfach an. Ich habe einen Podcast-Pitch-Deck über alles, was hier so unter der Haube funktioniert. Zahlen, Daten, Fakten, wer hört zu, wer war schon da, wer soll noch kommen. All das kann ich euch gerne schicken. Kommt an Bord, arbeitet mit mir. Lasst uns den New Work Chat Podcast noch viel, viel größer machen. Und jetzt haben wir also 6 Jahre geschafft. Vielleicht ist das die Halbzeit, wer weiß. Ich habe auf jeden Fall noch Bock, weiterzumachen. Ansonsten freue ich mich auch, wenn ihr mal auf meiner Website vorbeisurft, gabrielrath.com. Dort gibt es auch nochmal alle Infos. Ich bin unterwegs. Am 7. November bin ich zum Beispiel in Hamburg beim Bundesverband New Work. Das ist eine eintägige Veranstaltung vom Bundesverband in der New Work SE, in der schönen Zentrale von der Xing Mutti in der Hamburger Hafen City. Und dort wird es einen Live-Podcast geben vom New Work Chat. Also, vielleicht sehen wir uns da vor Ort. Ich verlinke euch das nochmal in den Shownotes. Und ich komme auch gern zu euch als Moderator mit einem Live-Podcast. Ich moderiere auch gern eure Konferenz, euer Format oder halt auch gerne einen Vortrag, eine Keynote. All das ist möglich. Schreibt mir gerne und ich freue mich, von euch zu hören. Bis dahin, bleibt gesund und bleibt connected.